Wann sollten Christen sich treffen? Muss man, um Gemeinde zu sein, sich am Sonntagmorgen treffen? Der Sonntag macht einen Kreis von Christen noch nicht zu einer Gemeinde. Apostelgeschichte 2, ab Vers 46, trifft sich Gemeinde jeden Tag. In Kapitel 3, Vers 1 wird am Nachmittag gebetet. In den Versen 6 und 12 nachts. In Kapitel 16, Vers 25 um Mitternacht. In Kapitel 20, Vers 7 und Vers 11 trifft sich Gemeinde abends am ersten Tage der Woche. Ein Sabbatist wollte mir weismachen, das sei am Samstagabend gewesen. Nun, sei es am Samstagabend, war es immer noch am ersten Tag der Woche und nicht am siebenten Tag. Allerdings, am zweiten Tag der Woche ging die Versammlung zu Ende, weil sie sich bis nach Mitternacht fortzog. Römer Kapitel 14, ab Vers 5, der eine hält fest an einem Tag, der andere hält jeden Tag, sagt Paulus. In Israel trifft man sich auch heute noch am Schabbat. Auch die messianische Gemeinde tut das. Kolosser Kapitel 2, Vers 16 und 17 sagt sich, es wäre verkehrt, beim Sabbat zu bleiben. Wichtig ist, dass wir Gemeinschaft haben und dass ein Konsens oder eine Einmütigkeit da ist in Bezug auf die Zeit. Die Gemeinde soll eines Sinnes sein. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie man Gemeinschaft haben kann, wenn man nicht zur gleichen Zeit da ist. Der eine um 9 und der andere erst um 12. Es sei denn, der eine auf den anderen wartet, aber dann sind sie wenigstens zur gleichen Zeit da, für kurze Zeit. Die Zeitfrage scheint also wirklich beweglich zu sein. Es wird aus der frühen Geschichte der Gemeinde klar, dass man sich doch regelmäßig am ersten Tag der Woche getroffen hat. Und das wird normalerweise zurückgeführt auf einige Stellen im Neuen Testament, beginnend mit dem Treffen der Jünger bereits am Auferstehungstag. Aber das war ja eben der Tag, als Jesus auferstand und dann haben die Jünger begonnen, sich in diesem Zeichen zu treffen. Ob das schon der Vorläufer des Sonntagstreffens gewesen ist, ist schwer zu sagen. Es wird aber klar, dass mit dieser Auferstehung gerade an diesem Tag etwas Neues begonnen hat. Und in diesem Zeichen trifft man sich dann nicht am siebenten Tag, dem Ruhetag des Alten Bundes, sondern der ersten Schöpfung, sondern am ersten Tag im Rahmen der Neuschöpfung oder des neuen Bundes. Noch eine Stelle, Offenbarung Kapitel 1, ist von einem Herrentag die Rede, nicht von einem Tag des Herrn. Dazu braucht es eine andere Formulierung im Grundtext. Dieser Ausdruck kommt nur zweimal in der Bibel vor. Einmal in 1. Korinther 11 in Verbindung mit dem Mahl des Herrn und einmal in Offenbarung Kapitel 1. Der Ausdruck besagt eigentlich, es ist etwas, das einem Herrn gehört. Vom Mahl des Herrn heißt es, es sei das Mahl eines, der ein Herr sei oder ist. In Offenbarung 1, es geht um einen Tag, der einem gehört, der ein Herr ist. Da wird also betont die Herrschaft dessen, dem der Tag gehört. Es wird angenommen, dass dieser Tag, von dem Johannes berichtet, der Sonntag sei. und ich bin geneigt, dem zuzustimmen. Es wäre eigenartig meines Erachtens, wenn diese Formulierung gebraucht wäre, um den alttestamentlichen Begriff Tag des Herrn zu übersetzen. Denn auch der Ausdruck kann im Neuen Testament ganz schlicht und einfach Tag des Herrn heißen. Wenn es dann plötzlich in Offenbarung 1 heißt, Tag eines, der ein Herr ist, dann ist das schon eine Abweichung der normalen Wiedergabe. Und ich denke, genügend Anlass, an etwas anderes zu denken, an einen anderen Tag. Nicht an den Tag des Herrn, der noch kommen soll, der im Alten Testament verheißen war, sondern an einen Tag, der wie das Mahl des Herrn einem Gewissen gehört, von dem wir sagen, er ist unser Herr, es ist sein Tag, und er ist unser Retter, denn in diesem Zeichen sein Mahl. Die zwei scheinen also eine gewisse Verwandtschaft zu haben in Verbindung mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Wenn das stimmt, dann hätten wir vielleicht eine Andeutung von der Bedeutung, einen Hinweis auf die Bedeutung dieses Tages, auch für Johannes, auch wenn er allein auf Patmos ist. An diesem Tag gedenkt er möglicherweise seines auferstandenen Herrn, und der Herr gewährt ihm dann eine Begegnung mit ihm. Aber das sind nicht allzu konkrete Andeutungen, und wir bleiben im gewissen Maße immer noch im Ungewissen. Gemeinschaft zwischen den Gemeinden, auch noch ein Gebiet, das mit der Form neutestamentlicher Gemeinschaft in der Gemeinde zu tun hat. Also ein vierter Aspekt dieses Themas. Erstens, oder lassen Sie mich etwas zuerst einige Fragen stellen, welche Beziehung besteht zwischen den Gemeinden an den verschiedenen Orten? Kennen Sie irgendwelche Gemeinschaft auf dieser Ebene? Was ist es, das Sie verbindet, oder verbindet Ihnen Sie überhaupt etwas? Erstens, es ist nicht eine gemeinsame Leitung, die sie auf die Dauer verbindet. In der ersten Zeit sind zwar die vom Herrn erwählten Apostel da, die für die ganze Gemeinde bestimmendes Fundament sind, nach Kapitel 2 und 3 im Epheserbrief, Fundament oder Grundstein der Apostel und Propheten. Diese Autorität setzt sich jedoch fort, in Form einer apostolischen Sukzession, sodass mittels Handauflegung eine gewisse fortsetzende Linie da wäre, was die Autorität betreffe, sondern in den Heiligen Schriften setzt sich die Autorität der ersten Apostel fort. Auch nach dem Wort von Jesus, wenn er sagt, ihr werdet binden und lösen, das heißt nach hebräischem oder israelitischem Gebrauch oder Gebrauch dieses Begriffes, ihr werdet bestimmen, was Pflicht ist und was nicht verpflichtend ist. Also in den Heiligen Schriften setzt sich diese Autorität fort, die einige von ihnen hinterlassen haben. Es gibt kein gemeinsames, sichtbares Oberhaupt in der neutestamentlichen Gemeinde, noch ein Organisationsnetz zwischen den Gemeinden. Diese sind in dieser Hinsicht alle unabhängig, in dieser Hinsicht, intern und organisch, aber funktionierbar. Das heißt, sie sind selbstständig in ihrer Handlungsweise. Die Beziehungen zueinander sind sehr spontan und nicht notwendigerweise geregelt. Was sie haben, ist eine gemeinsame Familienzugehörigkeit. Christen im Neuen Testament verstehen sich als große Bruderschaft. So sagt es Petrus in 1. Petrus 2, Vers 17 Und dann auch in Kapitel 5, den Versen 8 und 9, da spricht er von der Bruderschaft der Christen in der Welt. Das ist für ihn die ganze Gemeinde. Es gibt gewisse kirchliche Benennungen, die sich Bruderschaften nennen. Das lenkt das Augenmerk dann weg von der Bruderschaft der ganzen christlichen Gemeinde auf eine Sondergruppierung in der Christenheit und richtet dann wieder gewisse Mauern auf, die Paulus aber anprangert in 1. Korinther 1. Er will nicht, dass man sich nach gewissen Personen nennt oder dass man die Gemeinde gleichsam verbröckelt oder fragmentiert, in Gruppen aufteilt. Sie soll sich bewusst als eine große Bruderschaft auffassen. Man weiß um die eine universale Gemeinde. Eine geistliche Verwandtschaft verbindet sie. Die Liebe, für die die Christen bekannt sind, erstreckt sich nicht nur auf die Gläubigen in der Gemeinde am Ort, sondern auch auf die anderen Gemeinden. Ob es nun Makedonien oder Achaia oder die Provinz Asien ist. Im ersten Thessalonicher Brief werden die Christen an diesem Ort dafür gelobt, dass ihr Ruhm hinausgegangen ist zu den anderen und dass ihre Liebe hinausgeht zu anderen Christen. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 4 in den Versen 9 und 10. Was die Bruderliebe betrifft, habt ihr nicht nötig, dass euch darüber geschrieben werde, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Denn das tut ihr auch gegen alle Brüder, die in ganz Makedonien sind. Wir rufen euch aber auf, Brüder, darin noch mehr zuzunehmen. Vorhanden ist sie, und das ist erfreulich. Da Liebe aber wachstumsfähig ist, ist es ein Wunsch, dass sie nicht stehen bleibt, sondern wirklich zunehme. Man weiß sich also als eine große Familie. Früher, vor 1960 oder dem, das in jenen Jahren aufkam, war es eine Freude, einem Christen zu begegnen, sei es in der Bahn, im Bus oder im Flugzeug oder sonst wo unterwegs. Sobald man einigermaßen vermutete, er sei Christ oder interessiere sich für die Bibel, konnte ein Gespräch aufkommen und man konnte feststellen, man war eines Sinnes. Aber als die charismatische Bewegung aufkam, kamen Probleme auf. Dann kam ein Riss durch die Christenheit. Wir haben es erlebt, meine Frau und ich, wir waren in Sevis, wohl zu einem Dienst, und wir befanden uns in einem Laden, wir schauten uns dort um und wir hörten Englisch sprechen. Nun, an einem solchen Ort, Englisch, mal sehen. Und wir gingen auf die Leute zu und es stellte sich heraus, sie waren Christen. Nun, wir haben uns sehr gefreut. Wir wurden eingeladen zu ihnen, wo sie sich gerade aufhielten. Aber dann stellte sich heraus, dass sie charismatische Christen waren, ihre Thematik doch eine andere war. Und da merkt man also irgendwie, man hat nicht den gemeinsamen Nenner. Die Gemeinschaft ist nicht dieselbe, die ich sonst gekannt hatte, bis dahin, wenn ich einem fremden Christen begegnet. Ich habe wunderbare Gemeinschaft gehabt mit fremden Christen, wenn ich sie so kennenlernte unterwegs. Aber dies war anders. Und seitdem bin ich vorsichtig geworden. Ich habe nicht mehr den Mut, auf Menschen zuzugehen, falls es sich herausstellt, sie sind unecht. Ja. Das ist schade, dass dieser Riss aufgekommen ist. Für manche mag das vielleicht befremdend sein, wenn ich so spreche, aber ich bin der charismatischen Bewegung kein Fremder und sie ist mir keine Fremde. Ich habe mich eingehend mit dieser Bewegung befasst, bevor sie aufkam als solche. Ich habe gute Freunde gehabt in der Pfingstbewegung. Wir haben zusammen gebetet. Wir haben eine schöne Gemeinschaft gehabt. Ich kannte einige strahlende Zeugen Jesu aus der Pfingstgemeinde im Militär. Ich denke gerade an zwei helle, strahlende Christen. Die hat der Herr gebraucht. Aber die alten Pfingstler waren anders. Dort konnte man echte, Jesus-liebende Christen antreffen. Sie trugen diesen Ballast der zweiten Erfahrung mit sich. Aber im Vordergrund stand immer wieder Jesus Christus, nicht dieses andere. Während als diese Bewegung aufkam, und ich wurde sehr früh mit ihr konfrontiert durch meine Cousine, die sich mit diesen Bewegungen befasste und mir immer wieder Literatur zukommen ließ. Und so wusste ich schon um die Anfänge, als es ganz im Kleinen anfing, im Osten der Vereinigten Staaten. Normalerweise sagt man, die Bewegung sei im Westen Amerikas begonnen, hätte dort begonnen. Ich weiß nicht, wie es mit den Zeitangaben ist, aber der reformierte Pfarrer Harold Bredesen in den Oststaaten war einer der ersten aus den anderen Kirchen, der die Geistestaufe in Anführungsstrichen von einem Pfingstler bekam in den Oststaaten. Es könnte auf Yale gewesen sein, der Universität. Auf jeden Fall, ich selbst, schon als Bibelschullehrer, ich war noch keine 20, habe mich sehr stark mit der Frage befasst, was ist es, um diesen Segen durch den Heiligen Geist, durch den man mehr Kraft bekommt. Ich habe mich mit Oswald Smith befasst, mit Samuel Morris und mit diesen Persönlichkeiten, die so etwas erlebt hatten, Finney, und habe gesucht. Und schon als ich hier in Europa war im Dienst, bin in den Wald gegangen, ich habe gebetet, gerungen. Wenn ich dann zurückkam nach Kanada in den 60er Jahren und diese Kreise traf, die gerade entstanden, einige alte Bekannte zum Teil, und die da kamen in Berührung mit diesem Kreis. Ich war dabei, als Michael Harper, einer der ersten in England, der überschwappte zur charismatischen Bewegung, ein Mitarbeiter von John Stott in seiner Gemeinde. Stott ist ihn dann losgeworden. Er konnte das nicht haben, dass diese Irrlehre in seiner Gemeinde so vertreten werde. Er war in Kanada, sprach in diesem Hauskreis, wo ich war, mich befand. Ich war dort Gast. Und das heißt, zusammen gingen wir dorthin, wo dieser Kreis wo sich traf. War dabei, als einem die Hände aufgelegt wurden und für ihn gebetet wurde. Es war eine nette Ansprache, aber ich wusste nicht, wo ich dran war. Und ich habe mich befasst mit diesen Fragen, habe mit Brüdern gesprochen. Ist dies die Wahrheit? Ist das die Wahrheit? Kam zurück nach Basel. Wir haben in Basel darüber gesprochen, in unserem Kreis. Wir haben Literatur ausgetauscht. Wie verhält es sich mit dieser Erfahrung, mit dieser Thematik? Langsam, ich musste mich da auseinandersetzen, auch aus einem anderen Grund, nicht aus persönlichen Bedürfnissen, sondern ich war neu an der Akademie, hatte Systematik zu lesen, vorzulesen und musste mich mit diesem Thema befassen. Was sagt die Heilige Schrift? Die Studenten wollen das wissen. Und von daher war ich gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, bis ich schließlich langsam, aber sicher zu der Erkenntnis kam, Es ist überhaupt keine Erfahrung irgendwelcher Art, die der Bekehrung hinzugefügt werden kann. Nichts, sei es Hingabe, sei es Zungenreden, sei es Erfüllung des Geistes, sei es Ausrüstung mit Kraft, nichts. In Jesus haben wir alles. Und das war wirklich befreiend. Aber dann lernt man auch, was man in Jesus hat. Und dann merkte ich, die Pfingstler und die Charismatiker sind eigentlich Pfingstler. Dort sind ihre Wurzeln in der Pfingstbewegung. Sämtliche Leitenden oder Anfangsfiguren haben ihre sogenannte Geistestaufe. Ich meine fast, ich kenne sie nicht alle, aber eine ganze Reihe könnte ich nennen. Die haben ihre Geistestaufe persönlich von Pfingstlern bekommen. Es ist offenbar ein Übertragen eines Geistes da geschehen. Ob es der episkopale Pfarrer im Westen war, in der Nähe von Los Angeles, oder Harold Bredesen im Osten, oder Terry in England, hat seine Taufe von einem Pfingstler bekommen. Die Katholischen, die bekamen nicht in Notre Dame, in Duquesne, Universität, als dort die charismatische Bewegung in katholische Kreise kamen, die haben ihre Taufe, denke ich, von protestantischen Charismatikern bekommen. Und so verbreitet es sich erst dort. Also die Charismatiker sind Pfingstler. Die Pfingstler als solche, es gibt natürlich Variationen innerhalb dieses ganzen Gebildes, aber im Grunde nehmen sie uns, in Anführungsstrichen, nehmen sie uns etwas weg, das wir bereits haben durch unsere Heilswende in der Bekehrung und wollen es uns neu anbieten als zweite Erfahrung. Zum Beispiel, wenn sie sagen, du brauchst noch den Heiligen Geist, das ist der Standpunkt der offiziellen Assemblies of God, der größten des größten Pfingstbundes, das ist ihre Lehre, den Heiligen Geist bekommt man nach der Bekehrung normalerweise, mit der Bekehrung wäre eine Ausnahme, während die europäischen Pfingstler, die sind schon etwas gemäßigt an dieser Stelle, die würden wohl sagen, normalerweise bekäme man ihn mit der Bekehrung, aber eine gewisse Vollmacht oder Ausrüstung mit Kraft oder Erfüllung mit dem Geist, und das sei das Wesentliche, das bekäme man doch dann hinterher noch. Wie es dem auch sei, man nimmt uns etwas weg, auch wenn es die Ausrüstung mit Kraft ist, das wir schon haben, denn wir haben sie in Jesus. Und bietet es uns dann nachträglich an als eine zweite Erfahrung. Anders noch, man kommt und nimmt etwas weg von der Vollendung, greift dazu und nimmt es vorweg, will es sich aneignen, was Heilung zum Beispiel betrifft, das, was erst dann geschehen soll, soll jetzt schon geschehen und bietet es uns wieder an als eine Sondererfahrung. Auch diese Vollmacht kannst du haben, diese Kraft zu heilen oder was immer es, das Übernatürliche zu erleben. Das sind Veränderungen der biblischen Wahrheit. Und ich habe auch ferner gelernt, dass die Antwort auf die Problematik der Pfingstbewegung nicht notwendigerweise gesucht werden müssen außerhalb der Apostelgeschichte. Es ist nicht so, dass die Pfingstler sich auf die Apostelgeschichte berufen. Wir können das nicht, wir müssen auf die Evangelien ausweichen, beziehungsweise auf andere Texte. Und so steht Text gegen Text, oder stünde Text gegen Text. Nein, gerade die Apostelgeschichte schlägt die Waffen aus der Hand des Pfingstlers. Denn gerade in der Apostelgeschichte wird gelehrt, dass viererlei austauschbar ist, was die Erfahrung betrifft, was das Wesen betrifft. Sie haben verschiedene Bezeichnungen und diese Bezeichnungen tragen etwas bei zur Bedeutung dieser Erfahrung, aber die Erfahrung selbst ist dasselbe. Die Bezeichnungen werden austauschbar gebraucht, auswechselbar. Kapitel 1 haben wir zwei, Taufe im Heiligen Geist, Kommen auf des Heiligen Geistes. Kapitel 2, der Geist wird ausgegossen aus der Höhe, etwa Vers 33, dann später sagt, oder ist es 32, dann anschließend sagt Petrus, spricht er von der Gabe des Heiligen Geistes. Diese Ausdrücke beziehen sich alle auf das, was am Pfingsttage geschieht, was die Jünger dort erleben, das Kommen des Geistes. Das Kommen des Geistes ist das Taufen im Geist, ist das Kommen des Geistes auf Menschen oder das Fallen des Geistes auf Menschen. Es ist das Geben des Geistes, sagt Petrus. Es ist das Ausgießen des Geistes. Das sind die vier Termini Technici. Dann haben wir diese selben Ausdrücke wieder später, zum Teil wenigstens. In Kapitel 8 ist wieder die Rede vom Geben des Geistes, was dort aber dasselbe ist wie das Kommen des Geistes auf Menschen. Ähnlich wie in Kapitel 1 und 2, wo von Pfingsten die Rede war. Das heißt, was die Samariter erleben, hat offenbar auch mit der Verheißung zu tun, mit dem Kommen des Geistes wie am Pfingsttage und wird genauso bezeichnet. In Kapitel 10 und 11 geht es wieder um die Verheißung des Kommens. Das heißt, was im Alten Testament als Kommen des Geistes verheißen war, steht als etwas ganz Besonderes im Raum und wird separat betrachtet von allem Kommen des Geistes im Alten Testament. Dies ist etwas Besonderes, das noch nie stattgefunden hatte. Aber es findet statt nach Jesu Wort zuerst am Pfingsttage, einige Tage später, und dann erfahren wir, es waren genau 10. Das heißt, was Jesaja, Zacharia, Joel und Hesekiel prophezeit hatten und Jesus und Johannes der Täufer, das fand statt am Pfingsttage, das fand statt in Samarien, das fand statt im Hause des Cornelius, das ist es, was stattfindet überall auf der Welt, wenn Menschen Jesus Christus aufnehmen als ihren persönlichen Retter. Die bekommen den Heiligen Geist, die werden getauft im Heiligen Geist, auf die wird der Heilige Geist ausgegossen, sogar in ihnen, Römer 5, Vers 5, wird er ausgegossen. Auf sie kommt der Heilige Geist, sodass wenn wir diese Begriffe antreffen, dann wissen wir, dass was geschehen ist aus anderen Texten, die das dann erklären, was anlässlich dieser Bezeichnungen geschehen ist. Und so sammeln wir uns ein Bild. Es ist aber schwierig. Bei keinem Thema scheint mir, und ich spreche als Systematiker, bei keinem Thema scheint es so schwer zu sein, sich ein Bild zu machen von der biblischen Lehre wie beim Heiligen Geist. Das scheint deshalb zu sein, weil wir bei diesem Thema immer wieder nur Einzelangaben haben, verstreut. Und wir haben ein vermehrtes Maß an Arbeit hier vor uns. Und wo es um Arbeit geht, da hat nicht jeder dieselbe Ausdauer. Auch nicht bei den Experten. Das lernt man kennen, wenn man sich in diesen Kreisen bewegt. Es gibt sehr, sehr viel exegetische Arbeit, die noch gar nicht erledigt war, noch nicht zu Ende getan wurde. Es gibt sehr viel Arbeit zu tun. Manche haben etwas getan und dann kann man daraus gewinnen. Aber es ist schwer, sich ein Gesamtbild zu machen. Und gerade deshalb, weil wir uns heute schwer tun mit der Arbeit, ja, weil man es auf dem Teller haben möchte. Da kommen immer wieder Fragen, wenn ich auf Zusammenkünften bin, über dieses Thema zu sprechen habe. Ja, so und so. Und dann merke ich schon, man erwartet eine Sofortantwort. Aber das geht nicht. Die Bibel gibt nicht eine Antwort an nur einer Stelle. Man muss ausholen. Man muss ins Detail gehen. Hier steht dieses, dort steht das, dort steht das, dort steht das. Und zwar, da muss man zeigen, wie diese Stellen in Verbindung stehen. Und das braucht Zeit. Und wer Buffet-Stil die Bibel studieren will, der hat nicht die Ausdauer. Ja? Der sagt, ah, der weiß es auch nicht. Also dann bleibe ich schon bei meiner Meinung. Ja.
Ja. Ich wollte wissen, ist es ein Riss, der jetzt da feststellbar ist innerhalb der Gemeinde, oder ist es, oder würdest du schon sagen, es gehört nicht mehr zur Gemeinde?
Das ist verschieden. Die Frage ist, geht es um einen Riss nur in der Gemeinde Jesu oder geht es um eine echte Spaltung oder eine Trennung? Das heißt, dass einige Gemeinde Jesu sind und andere nicht Gemeinde Jesu sind. Bei den Kreisen in der Christenheit, und da denken wir an die allgemeine Christenheit, die vom Namen Jesu spricht, die sich zum Namen Jesu halten. Die können echt und können unecht sein. In der Christenheit gibt es Richtungen, Strömungen, Glaubensrichtungen. Die sind mehr zentral, die halten mehr zur Heiligen Schrift. Andere lassen dann noch Menschen, die eine Rolle gespielt haben in der Geschichte, geben ihnen einen größeren Raum an Bedeutung und Autorität. Das trifft zu für die katholische Kirche mit ihren Traditionen. Das trifft zu für die Adventisten, für die Zeugen Jehovas, auch für die Pfingstler. Und wenn man einzelnen Menschen in diesen Kreisen begegnet und mit ihnen spricht, dann gilt es herauszuhören, herauszubekommen, wo ist nicht nur die angebliche Autorität. Die wird schnell behauptet. Wir glauben an die Bibel. Lesen Sie Literatur der Jehovas Zeugen. Dieses, was die Bibel sagt, wir bauen auf die Heilige Schrift und so weiter. Ganz eindeutig. Aber da muss man weiterfragen. Man muss weiterforschen. Wo liegt die eigentliche Autorität? Auf was verlässt man sich wirklich? Das braucht seine Zeit. Und dann erfährt man. Und jetzt, oder bei den Adventisten, wir hatten sie bei uns, an unserem Ort, in unserer Gegend, in Kanada, wo ich aufgewachsen bin. Es ist verschieden. Bei einigen ist Jesus im Mittelpunkt, das Wort Gottes, das Evangelium. Bei den anderen ist im Blickfeld mehr Ellen G. White, das ist ihre Prophetin. Man braucht ihre Schriften, um die Bibel zu verstehen. Also dann ist das Interesse verlagert und da ist nicht mehr Jesus Christus im Blickfeld. Es gibt Jehovas Zeugen, die glauben wirklich an Jesus Christus, weil sie noch nie von etwas anderem gehört hatten, Katholiken vielleicht, die zum Glauben gekommen sind. Aber früher oder später merken sie, ich bin auf dem falschen Weg. Ja? Also diese Leute, die sagen etwas anderes, als was meine Bibel sagt. Und dann verlassen sie die Richtung, weil sie echte Gläubige sind. Ja? Sie kommen dann aus ihnen heraus, auch so bei den Katholischen. Und bei den Pfingstlern muss man sich fragen, wo ist der Glaube, wo ist die Autorität? Ist sie bei Jesus oder ist sie beim Heiligen Geist? Anführungsstrichen, ja. Denn Johannes sagt uns etwas sehr Interessantes. 1. Johannes Kapitel 4. Jeder Geist, und da spricht er besonders vom Heiligen Geist, aber er spricht in der Mehrzahl, weil der Heilige Geist in verschiedenen Menschen offenbart und durch diese Menschen. Und dann sagt er, jeder Geist, der bekennt, Jesus als im Fleisch gekommen, ist von Gott. Das ist eine außergewöhnliche Aussage. Man fragt sich, wie kann das sein? Denn es gibt doch offensichtlich viele Leute, die sind auf einem Irrweg, aber die könnten diesen Satz sagen. Und dann frage ich mich, denn es ist Wahrheit, was Johannes sagt. Irgendwie muss das stimmen. Und jetzt muss ich fragen, wie ist es Wahrheit? Und zwar offenbar nicht so, dass wenn jemand behauptet, in einem Geist zu sprechen, dass ich ihn frage, sagst du dieses, bekennst du dieses? Dann natürlich sagt er ja. sondern ich lasse ihn einfach sprechen. Das scheint der Sitz im Leben zu sein in diesem Text für Johannes. Er schreibt zu diesen Christen und sagt ihnen, wie sie sich zurechtfinden können. Und er sagt, es sind viele falsche Propheten. Ja, es gibt falsche Propheten. Und jetzt hilft er ihnen, mit diesen Verkündigern fertig zu werden. Und jeder Geist, der jetzt in einem Propheten spricht, jeder Prophet, an dem, was er sagt, kann man jetzt erkennen, was für ein Mann er ist. Jeder, der bekennt, der dabei ist zu bekennen, dies ist sein Bekenntnis, dies ist seine Botschaft. Jesus kam im Fleisch. Und damit wiederholt er eigentlich, was er am Anfang seines Briefes sagt. Was am Anfang war, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir beschaut haben, was wir betastet haben, vom Wort des Lebens. Das heißt, er legt großen Wert darauf, dass unsere Botschaft, die Wahrheitsbotschaft, unsere Heilsbotschaft, hat es mit dem Gott zu tun, der Fleisch wurde, Evangelium Johannes Vers 1, Kapitel 1, Vers 14, der Fleisch wurde, um für uns zu sterben, uns Menschen. Das heißt, wir haben hier eine Formulierung der Christusbotschaft in kurzen Sätzen. Und wenn dies nicht die Botschaft ist, dann ist sie nicht von Gott. Er sagt es in der verneinenden Form, er sagt es in der bejahenden Form. Und jetzt nehmen wir uns Zeit und wir hören einmal einen Pfingstler zu. Hören einmal zu. Wir hören ihn an. Was ist seine Botschaft? Wir lassen ihn reden. Ich befrage nichts. Ich höre jetzt zu. Wovon spricht er? Ich bin im Hause. Meine Frau und ich sind zusammen eingeladen. Wenn ich mich richtig entsinne, war es so. Aber ich entsinne mich an des Gespräches. Eine Frau spricht von Wundern und so weiter. Wenn ich dann aber von Bekehrungen spricht, kein Interesse. Das heißt, das Diesseitige, das Greifbare, das Phänomenale, das ist für sie das Wichtige, nicht das Geistliche. Aha, nicht, dass Gott Fleisch wurde, greifbar wurde, um für uns zu sterben, ist ihr Interesse, dass Menschen erlöst würden, sondern etwas anderes, etwas Fleischliches. Hier, etwas Greifbares, wenn die Hand gesund wird, wenn die Augen gesund werden, oder der Heilige Geist als Thema. Aha, nicht Jesus. Jetzt ist plötzlich der Heilige Geist, der Heiland, ja? Nicht Gott im Fleisch gekommen, sondern etwas Geistiges, nicht Konkretes. Jesus kam als Kind in der Wiege, starb für uns am Kreuz als Mensch im Fleisch, stand wieder auf als Mensch im Fleisch, fuhr gen Himmel als Mensch im Fleisch, sitzt zur Rechten des Vaters als Mensch im Fleisch. Und der ist mein Retter, nicht ein Heiliger Geist, der irgendwie da herumschwirrt und von dem John Wimber sagen kann, come Holy Spirit. Nein, Jesus ist unsere Botschaft, nicht der Heilige Geist. Ich denke, Sie verstehen mich, oder? Das heißt, es geht um die Botschaft. Und wenn das die Botschaft ist eines Pfingstlers, dann freue ich mich mit ihm, auch wenn er Ballast mit sich trägt. Ja? Darüber können wir sprechen. Und wir können das, wenn die Bibel für ihn wichtig ist. Aber man muss das heraushören, raussortieren. Und da geht ein grundsätzlicher Riss, das heißt eine wirkliche Spaltung, mittendurch. Aber nicht nur dort, sondern vermehrt durch die Kreise, die früher als wirklich ganzheitlich evangelikal und fundamentalistisch galten. Überall geht heute der Riss hindurch. Und man kann fast niemandem mehr trauen. Überall muss man vorsichtig sein. Bist du jetzt echt oder bist du nicht echt? Und da braucht es eine Zeit, bis wir herausfinden, ist er wirklich Christ oder ist er nicht Christ? Aber es geht darum, wo ist das Interesse, wo ist die Liebe? Die Liebe, ist sie zu Jesus Oder ist sie zu einem Thema, ist sie zu einem Wundertäter oder und so weiter. Ja?
Ich meine, wenn das ja wirklich so ist, dass er bekennt, dass Christus im Fleisch gekommen ist, dann hat man ja auch eine Ebene, wo man miteinander reden kann.
Ja, genau. Aber etwas anderes ist es, und ich nehme jetzt etwas vorweg vom Thema des morgigen Tages, nämlich wir sind jetzt schon beim Thema Grenzen der Gemeinschaft, aber wenn wir schon dabei sind, warum nicht? Es ist eines, ihn anzuerkennen als Christ, und ich kann mit ihnen beten und so weiter, wenn ich kann. Also einige sind so laut, man kann nicht mit ihnen beten. Entweder sie stören immer mit Amen, Halleluja, und es geht nicht weiter, ja? Dann kann man nicht Gebetsgemeinschaft haben. Aber wenn sie darauf verzichten und ruhig beten, kann man wirklich auf den Herrn sich konzentrieren und echt die Gebetsgemeinschaft haben, auch für andere beten. Aber weil sie diesen starken Ballast mit sich tragen an falscher Lehre, kann man nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Das ist schwer. Unter Umständen in derselben Gemeinschaft aufbauliche Gemeinschaft haben. Das geht noch unter Umständen. Aber sobald du evangelisieren wirst, könntest du keinen neuen Christen ihnen anvertrauen. Ja? Das wäre der falsche Hirte für sie, auch wenn er Christ ist. Da gibt es verschiedene Ebenen. Von.
Aber muss doch bei ihnen doch eine Macht spürbar sein, dass sie sich so schwer korrigieren lassen. Also irgendwas muss doch in den Menschen vorgehen, wenn sie zwar wirklich gläubig sind, aber sich einbilden, dass sie eine zweite Erfahrung gemacht haben oder dass es ihnen seit einem gewissen Zeitpunkt besser geht, oder nicht? Da muss doch irgendwas, man kann ja mit ihm die Bibel lesen.
Ja.
Und ich muss mich schon öfters mal überführen lassen, dass sie falsch gedacht hat, dann das kann ich korrigieren, aber bei Pfingsten scheint mir das besonders schwer zu sein.
Bei manchen, nicht immer, aber bei manchen oder bei solchen, die schon einmal geschnüffelt haben und schon geschmeckt haben, die sind dann auch sehr schwierig im Gespräch. Die Frage ist wieder, was lieben sie? Was interessiert sie? Und wenn das Grundinteresse am Diesseitigen ist, an Erfahrung, an das, was Menschen sagen, an das, was ins Auge fällt, was imponiert, was Eindruck macht, und nicht das überlieferte Wort Gottes. Wenn das nicht das Interesse ist, dann ist es sehr schwer. Was hat man nicht schon Gespräche gehabt mit diesen Leuten? Ja, aber ich habe es erlebt. Oder der hat es doch erlebt. Wie wollen Sie das einordnen? Und so weiter. Immer wieder diese Fragen. Wie wollen Sie Finney einordnen? Wie wollen Sie Moody einordnen? Das ist nicht meine Sache. Das ist Gottes Angelegenheit. Inzwischen sind sie wahrscheinlich beim Herrn. Ich möchte es glauben. Aber das ist nicht meine Angelegenheit, das einzuordnen. Meine Frage ist, was steht geschrieben? Und egal, welche Erfahrung ich gemacht habe oder was irgendjemand gemacht hat, es ist nicht das, was wir spüren, nicht das, was wir sehen oder hören. In diesem Fall, bei den ersten Aposteln war das maßgebend. Für sie war das sehr, sehr wichtig, dass Gott im Fleisch erlebt wurde. Und deshalb kann Johannes sagen, wir haben gesehen. Die waren Augenzeugen. Petrus sagt, betont, ich war dabei auf dem Berg, ich habe das erlebt. Für die war das wichtig, ja. Aber nachdem das bestätigt worden ist, auch durch Wunder und Zeichen, muss der Hebräerschreiber sagen, in der Vergangenheitsform, das ist geschehen. Und jetzt haben wir das Wort, ja, den Bericht Alten Testamentes und Neuen Testamentes. Und wir haben auch genügend Leute inzwischen, die mit ihrem Leben die Frucht aufweisen können, sodass wir die Bestätigung von daher, die kontinuierliche Bestätigung haben. Das ist ja eine viel stärkere Evidenz oder ein viel besserer Nachweis für die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift als hier und da ein Wunder. Wir haben also in sich konsequente Schriften, die sich nicht widersprechen, die in sich selbst organisch einheitlich sind, glaubwürdig geworden sind. Wir haben eine geradlinige eine gerade Linie des moralischen Lebens von Christen, Zeugnissen und so weiter. Wir haben Ausgrabungen, wir haben geschichtliche Beweise oder Nachweise und so weiter. Wir haben genügend Grund, um der Heiligen Schrift einfach zu vertrauen, so wie sie da ist. Und wir brauchen nicht noch jetzt zusätzliche Erlebnisse. Und wenn diese Erlebnisse in Widerspruch stehen zu dem, was die Heilige Schrift sagt, dann müssen wir einfach den Mut haben, uns abzuwenden, wie Paulus sagt, davon. Aber mehr davon morgen. Jetzt ist die Zeit wohl wieder zu ihrer Grenze gekommen. Und ich wünsche uns allen einen angenehmen weiteren Abend, Gottes Bewahrung. Und wenn Gott will, können wir uns morgen wieder treffen.